Siehe, ich mache alles neu. Die Jahreslosung. Wir bleiben dran. Ein Vers. Offenbarung 21, Vers 5. Alles neu machen. Ich denke manchmal hier an den Lesegarten. Der ist neu geworden. Aber man spürt, allgemein fehlt das Geld zur Erneuerung, oder? Das alles wird teurer und. Und das brauchen wir dringend, Erneuerung, oder? Wo stehen wir heilsgeschichtlich von der Bibel her? Was mir auffällt in den letzten Monaten, Jahren, 1, 2, 3 Jahren, ich kann es nicht genau zeitlich festlegen, sind Predigten und biblische Lehre über die Wiederkunft Jesu und die Entrückung zunehmend. Das ist wie, ich empfinde, als wenn Gott das Thema betont, als wenn da ein Ruf liegt, seid bereit. Die Gemeinde, wo unsere Tochter mit ihrer Familie ist, in Speyer, bei Mannheim, die haben dieses Jahr das Jahresthema Vorbereitung der Braut Jesu. Vorbereitung der Braut, bereit sein. Jesus spricht ja über die klugen und törichten Jungfrauen. Einerseits leben wir in dieser Welt ganz irdisch und sollen das ja auch. Gott hat uns eine irdische Welt gegeben und wir sollen nicht das verteufeln, was Gott gut gemacht hat. Andererseits haben wir keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So steht's geschrieben. Und Jesus sagt, seid bereit, der Menschensohn kommt zu einer Stunde, wo ihr es nicht meint. Ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass es kein Widerspruch ist, ganz in dieser Welt zu leben und ganz auf die Wiederkunft Jesu zu leben. Allerdings eins bedeutet schon, wenn man alles mitnehmen will, was diese Welt bietet, dann wird man dazu nicht bereit sein. Das muss einem klar sein. Also ich kann nicht alles, was die Welt bietet, und die bietet ja viel, auch gerade in unserem Land, in Europa, in der sogenannten ersten Welt viel, was man machen könnte alles. Das wird nicht gehen. Diese Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu, ist der Abschluss oder der Einstieg in eine Vollkommenheit und in einen Erneuerungsprozess, den Gott, behaupte ich mal, schon vor langer Zeit angefangen hat. Schon bei Adam und Eva und im Sündenfall im Garten Eden hat er Jesus angekündigt. Das war schon die erste Ankündigung. Das Satan, Schlange, das nicht, du hast nicht das letzte Wort. Der kommt, der hat das letzte Wort. Wir werden es noch sehen, sagt Gott zu ihr. Es gibt viele Hinweise in der Bibel des Erneuerungsprozesses, den Gott in uns macht. Und dazu lese ich den Text aus Hesekiel 36, 24 bis 28. Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Das gilt zunächst mal Israel vor allem und ausschließlich. Aber dann kommt eine Aussage, die sich nicht nur auf Israel bezieht, sondern auch auf die Gemeinde Jesu. Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Land, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Die Aussage, die Gott hier macht, ist gewaltig. Von meiner Wahrnehmung leben wir in einer Zeit und in einer Christenheit, in der sehr heiß diskutiert wird, was denn noch gilt heute. Und die Meinungen gehen von 1 bis 6, wenn ich mal so sagen kann, über das Wort Gottes. Gerade was die Gebote Gottes anbelangt. Das wissen wir alle. Das führt zur Spaltung und zur Trennung und ich weiß ich was alles und theologischen Debatten. Aber warum? Weil man mit den Geboten Gottes nicht klarkommt. Die fordern heraus. Was Gott sagt, ist nicht natürlich. Feinde lieben ist nicht natürlich. Bitte, da kann mir einer sagen, was er will. Vielleicht sagst du auch, für mich kein Thema. Egal, ob mein Chef mir einen auf den Ranzen haut, das ist mir alles Schnutzpiepe. Ich habe ihn immer noch lieb. Und meine Kollegen und meine Nachbarn, tolle Leute. Die mögen dir die Bude abbrennen halb, aber alles gut. Wer macht das? Die Feinde lieben. Das ist nicht natürlich. Eigentlich können wir gar nicht das tun, was Gott sagt. Das geht nicht. Aber Gott erwartet es noch nicht mal. Er sagt, ich will reines Wasser über euch sprengen und ich will meinen Geist in euch geben. Ich will was in euch tun. Ich will euer Herz erneuern und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten leben. Und danach tun. Ihr sollt mein Volk sein. Ich will euer Gott sein. Ich habe das erlebt. Ich war ein langhaariger Hippie und ich habe, die 68er, ihr wisst ja alle, was das ist, habe ich in vollsten Zügen genossen mit allem, was dazugehört. Und das Spießige war für mich ein Gräuel. Also ihr seid ja alle Spießbürger. Also ihr wärt für mich früher ein Gräuel gewesen. Dann wurde ich Christ und Spießbürger. Ich fing auf einmal an, das zu leben, was Gott sagt. Aber nicht, weil mir einer gesagt hat, du musst das leben, was ich sag, sondern weil die Liebe Jesu mein Herz berührt hat und ich verstanden habe, Gottes Gebote sind gut. Ihr sollt mein Volk sein, ich will euer Gott sein. Das drückt aus Gottes Sehnsucht. Gott sehnt sich nach uns. Menschen. Er möchte mit dir und mit mir leben. Und mit dir und mit mir leben bedeutet das Leben teilen. Ich höre immer wieder, wo Leute durch richtig dicke Schwierigkeiten gehen, durch Trennung, Ehe kaputt. Da sind auf einmal die Freunde weg. Oder in Krankheitsnöten. Da sind Leute weg. Ich möchte gar nicht so viele Beispiele nennen, aber es passiert immer wieder. Und Gott sagt, ich möchte mit dir leben, ich möchte dein Leben mit dir teilen. Und ich wünsche mir so sehr, dass du dein Leben mit mir teilst. Eigentlich sehnen sich auch viele Menschen nach Gott. Die Religionen sind eigentlich ein Ausdruck dieser Sehnsucht nach Vollkommenheit, nach Himmel, nach dem Schönen, nach dem, wo nicht mehr so viel Leid und Stress und Kampf ist. Nur in den Religionen finden die Menschen das nicht. Es ist nur über Jesus möglich. Und die Jahreslosung steht ja in einem Textzusammenhang, in dem es heißt, in Offenbarung 21, Vers 3, der neue Himmel und die neue Erde, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und er selbst mit Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich fühle mich so unwürdig oft, aber Jesus hat alle Schuld getragen. Ich weiß das. Gott, das willst du tun? Mit mir? Mit uns? Aber er sagt's. Ich will's. Gott, der Mittelpunkt. Was sind Götzen? Götzen sind Götter, die Menschen sich machen. Warum machen sich Menschen Götzen? Fußball ist ein Götze. Also kann es sein. Ein Fußballspiel, wenn Jugendliche Fußball spielen, das ist nicht gleich ein Götze. Aber wenn das so zum Mittelpunkt wird und das ganze Leben sich um sich dreht, wenn das ganze Leben sich nur noch drum dreht, wann ist das nächste Bundesligaspiel meiner Mannschaft? Und dann geht die Party ab und dann wird getrunken und gefeiert und gegrillt und gejohlt und geschrien. Wenn das alles ist, dann ist das schon ein Götzen. Aber warum zieht es die Menschen dahin oder zu Musikidolen oder zu Modeidolen oder der Politiker, die Politikerin? Warum? Weil in dem Götzen die Hoffnung lebendig wird nach Leben und Erfüllung. Wenn schon das Leben nicht Erfüllung ist, hier im Alltag, dann wenigstens die paar Stunden im Stadion. Davor und danach. Wenn dein Filmheld siegt, dann ist das so, als wenn es auch dir ein Stück Sieg vermittelt, den du im Leben nicht hast. Wenigstens dein Filmheld, der siegt. Der siegt wenigstens in der Situation, wo du siegen möchtest, aber es nicht schaffst. Aber der schafft's. Wenigstens ist das so ein bisschen Geschmack von Leben und Sieg, oder? So ist das. Aber in all dem sind wir Zuschauer. Und das Leben der Filmhelden, naja, die Presse ist ja voll, die Boulevardpresse. Aber Gott sucht uns nicht als Zuschauer, sondern als Freunde, als Kinder, denen er Anteil an dem Sieg geben möchte, den er hat. Psalm 84, Vers 7 und 8. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, trockenes Tal, wird es ihnen zum Quellgrund. Mit Gott tun sich auf einmal Quellen auf, die man ohne ihn gar nicht sieht. Ohne ihn rennt man vorbei. Und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Ohne Gott ist das Leben wie in einer Wüste, wo man nichts findet, wo man von einem Dreckloch zum anderen sich tappt in der Hoffnung, da endlich Wasser zu finden. Mit Gott tun sich Quellen auf. Das sagt er. Zunächst einmal noch mal ganz kurz zurück zu diesem Text. Der Text ist zunächst an Israel gerichtet. Israel, das will ich tun. Aber Israel hat's abgewiesen. Es ist zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft gegeben worden. Dann wurde das Volk zurückgeführt, erlebte schwere Jahrhunderte. Dann kam Jesus in der Zeit der Römer und rief sein Volk. Und sein Volk wies ihn ab. Kreuzigt ihn. Die Pharisäer und Schriftgelehrten schrien, kreuzigten ihn und zogen das ganze Volk mit rein. Und Jesus weint über Jerusalem und sagt der Stadt voraus, was kommt, was sich alles erfüllt hat. Israel ging in eine fast 2000-jährige Verbannung, Völkerverstreuung und erlebte schwere Jahrtausende und ist jetzt wieder im Land. Die Verheißung Gottes an Israel gilt trotzdem. Wir wissen, in der Zwischenzeit, wo diese Verheißung gegeben wurde, 2600 Jahre vor, von jetzt an zurückgezählt, 600 Jahre vor Christus bis jetzt, hat sich's noch nicht erfüllt. Und wir wissen, dass in der Zwischenzeit Jesus die Gemeinde in diese Welt gerufen hat, entwickelt hat, gerufen hat und dass sich dieses Wort, ich will euch ein neues Herz, einen neuen Geist in euch geben, durch Wasser und Geist, reines Wasser und Geist, das erfüllt sich an der Gemeinde Jesu. Nicht an der weltweiten Christenheit, aber an der Gemeinde Jesu. Eigentlich nur, denn das, was Gott hier macht, ist kein Automatismus. In den Genuss kommen nur die, die sagen, ja, Herr, ich will's. Amen. Willst du's? Kann man immer noch sagen, Herr, ja, mehr, mehr Wasser, mehr Geist. Und wenn die Gemeinde entrückt ist, wenn die Zeit der Gemeinde zu Ende geht, und das geschieht, ich weiß nicht, 1, 5, 10, ich will keine Zeit setzen. Jesus sagt, ich komme zu einer Zeit, wo ihr denkt, ich komme nicht. Also das kann heute und morgen sein. Wir lassen das mal. Aber die Zeit ist sicher nahe. Ich kann sie sagen, Hudson Taylor, der China-Missionar, hat das vor 150 Jahren schon gesagt, die Wiederkunft Jesus bald. Und ist es auch. Auf jeden Fall, die Zeit der Gemeinde geht zu Ende. Und dann wird sich Gott, der Herr und Jesus seinem Volk Israel wieder ganz zuwenden, was jetzt schon da ist. Es ist wie ein Stapellauf, wo man eine Zeit lang gemeinsam geht. Ihr kennt das. Die Zeit der Gemeinde geht zu Ende. Mit Israel beginnt die Geschichte wieder. Aus den Völkern gesammelt. Und wenn Jesus dann wiederkommt, werden alle von Israel, die überleben, diese große Drangsalszeit, sie werden Jesus annehmen. Das ganze Volk wird gerettet. Das ganze Volk wird Jesus annehmen und dann wird Jesus von Israel aus 1000 Jahre die Welt regieren. Sichtbar. Gewaltig. Das sagt die Bibel. Aber gut, zunächst nochmal diese Erneuerung des Herzens, also wieder zurück von der geschichtlichen Betrachtung zur Erneuerung des Herzens. Auf unserer Hochzeitsreise waren wir in Schladming in Österreich vor 43 Jahren. Und wir wanderten da die Berge hoch und ich sehe heute noch diese Situation. Wir kamen von einem Berg runter. Und ich betrachtete einen Berg vor uns, einen gewaltigen Bergrücken und war beeindruckt. Und Gott redete in meinem Herzen. Ich hörte im Herzen, nicht akustisch, aber ganz klar sah ich die Worte, dass der Herr sagte, es ist für mich leichter, diesen Berg zu versetzen, den du da gerade siehst, als ein menschliches Herz zu verändern. Und ich war geschockt. Ups, heute verstehe ich das. Heute verstehe ich das. Unser Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Warum zerbrechen so viele Ehen? Gehen so viele Beziehungen kaputt? Man hat doch so nicht angefangen. Wo ich Gespräche habe, ich gehe nicht in Details. Eins fällt mir auf. Eins ist grundsätzlich, egal, ob das Ehekrisen und Trennungen sind oder ob das sonstige Streitereien, der andere hat Schuld. Ist immer. Der andere hat Schuld. Ich kenne einen jungen Mann, der hat noch keinen Euro verdient. Der ist jetzt um die 35, 40. Der meint, dass er jetzt eine Frau ist. Der klagt über jeden und alles. In der Gemeinde, wo er war, über die Gesellschaft, über das Sozialamt und. Immer sind die anderen schuld. Und ich merke, es fällt Menschen schwer, zuzugeben, ich habe Mist gebaut. Ich bin schuld. Ich habe einen Anteil daran. Das ist schwer. Warum? Das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Will nicht einsehen. Andere schuld. Warum gibt es so viel Zerbruch in Gemeinden, im gemeindlichen Kontext, Streit, theologischen Streit? Ich könnte heulen, wenn ich sehe, wie viele Menschen dabei auf der Strecke bleiben, Jugendliche. Ich könnte heulen, ich ertrage das zum Teil gar nicht. Ich denke, wie wird das einmal vor Gottes Thron sein? Warum ist das so? Oder Gottes Gebote. Wir straucheln da dran, wir packen sie nicht. Und ein Teil der Leute erklärt dann, ach, die sind wohl doch nicht so gemeint und die Zeiten haben sich geändert und heute haben wir andere Zeiten. Gottes Gebot bleibt Gottes Gebot. Da ändert sich nichts dran. Das mit Zeigefinger vor Gott wird nicht funktionieren. Stopp mal, mein Lieber. Spätestens Gott wird sagen, 3 Finger zeigen auf dich. Spätestens dann. Besser, wenn man es vorher sieht. Durch Liebe und Einheit werden die Menschen Jesus erkennen. Das ist, was soll ich dazu sagen? Wir haben endlose Wachstumsprogramme. Evangelisationsprogramme. Ohne Liebe und Einheit wird das nicht funktionieren. Und spätestens, wenn man erfolgreich ist in der Evangelisation, aber nicht Liebe und Einheit übt, sind die Leute wieder weg. Das ist so. Ja, der andere ist schuld. Die anderen sind schuld. Und die Fragen sind schuld. Wann lernen wir, ich habe meinen Teil. Wir sind nicht in der Gemeinde zum Wohlfühlen, sage ich mal so. Wirklich nicht. Wir sind in der Gemeinde, weil wir Teil der Gemeinde sind. Und die Gemeinde hat bitteschön auch die Verantwortung, besonders der Pastor oder der predigt, das Wort Gottes zu predigen. Aber nicht ein tolles Event zu bieten. Klarheit zu geben, Orientierung. Und ich als Glied der Gemeinde habe eine Verantwortung, mich einzubringen. Und wenn das ein Geben und Nehmen ist, wird gut. Fühlt man sich auch wohl. Warum funktioniert's so nicht manchmal? Der Schwachpunkt ist unser Herz. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Epheser 6. Der Herr sagt uns, deine Feinde sind nicht Menschen, sondern die Mächte der Finsternis. Der Teufel, die Dämonen, der Durcheinanderbringer, der diesen ganzen Wirrwarr im Kopf macht, ist doch so. Aber nicht im Widerspruch zu dem Wort. Angegriffen werden wir durch Fleisch und Blut. Wen gebraucht denn der Satan? Einmal unsere Gedankenwelt bringt er, versucht er durcheinander zu bringen und dann auch durch Mitmenschen. Es sind Menschen, die uns verletzen. Und es sind auch Menschen, die wir verletzt haben, wenn wir ehrlich sind. Und das Ergebnis ist Bitterkeit. Bitterkeit, Streit und Trennung, Uneinigkeit, Zank und... In Hebräer 12, Vers 15, da heißt es, achtet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt. Achte darauf, dass du nicht den Gottesdienst versäumst, die Bibelstunde, die Gebetsstunde, den Dienst für den Herrn. Achte darauf, such die Gnadenmittel. Such sie. Lass sie nicht bedienen, suche sie selbst. Warum? Nicht versäumen, damit das nicht jemand Gottes Gnade versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und durch sie viele unrein werden. Wenn die Bitterkeit erstmal im Herzen ist, dann streust du sie. Der hat das gemacht und die hat das gemacht und mein Chef und der Politiker und dies. Ist es nicht so? Wir streuen diesen ganzen bitteren Samen weiter. Gott hat uns kein Leben verheißen, das verletzungsfrei ist. Das Leben ist keine Wunschbox, wo sich alle Wünsche erfüllen. Manche ja, manche nicht. Gott hat uns nicht den Himmel hier verheißen, aber ein Stück vom Himmel. Aber er hat uns Gnade verheißen. Ich kann keinem sagen, du wirst nie einen Schnuppen kriegen. Eine Grippe oder sonst ein Infekt. Wer will denn das sich anmaßen? Aber hier, ich habe ein paar Mittel im Schrank. Die gebe ich dir schon mal im Voraus. Ich esse jeden Tag rohe Zwiebeln und Ingwer. Im Voraus. Schmeckt abgesehen mal davon. Ja, warum denn? Ich will nicht ständig so viel Antibiotika nehmen. Weil so viele Viren und Bakterien in der Luft rumschwirren. Da schwirrt so viel Bitterkeit rum. Und ich bin nicht ausgenommen. Gott sagt, ich gebe dir Gnade. Jesus kam nicht, um uns eine Religion zu bringen. Haben wir genug. Er kam, um unser Herz zu berühren. Wenn wir theologische Vorträge hören von Doktoren, dann staunen wir über ihr Wissen und verstehen nichts. Oder? Ist nicht so? Als die Emmaus-Jünger enttäuscht, geknickt und traurig, vom Leben enttäuscht, von Jerusalem weggingen, kam Jesus zu ihnen und hielt ihnen eine Vorlesung über das Alte Testament. Ich nenne es jetzt mal eine Vorlesung. Er erklärt ihnen das. Und dann offenbarte er sich. Und sie erkannten ihn. Dann war er weg. Und was sagen sie? Als er uns eine Vorlesung hielt, da brannte unser Herz. Wir wurden berührt. Das ging ins Herz. Da kam was rüber. Gott berührt unser Herz. Erneuert es. Wir brauchen das. Ich brauche Erneuerung des Herzens. Nicht nur einmal bei der Bekehrung. Täglich. Immer. Schon im Alltag. Zu Hause. Bei den Rangern. In der Gemeinde. Beim Autofahren, wenn mich dann einer überholt und ich mich schon wieder ärgere, weil er schneller ist. Ja, so ist das. Wie macht Gott das? Durch Wasser. Durch Wasser. Ich hoffe, ihr könnt noch hören. Geht noch? Er hat die Gemeinde gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Epheser 5. Jesus. Ein Wasserbad. Nicht träufeln. Nicht besprengen. Ein Bad. Ein Vollbad. Ein Wasserbad ist angenehm, warm und beruhigt. Stimmt's? Stimmt's? Naja, wer legt sich in eine kalte Wanne? Ist angenehm, es beruhigt, es entspannt. Gottes Wort, reichlich genommen, nicht geträufelt. Ein Satz am Tag reicht, ein Vers, ja gut, die Losung. Das kann man machen, die Losung am Tag, kann man mal machen. Reicht aber nicht. Ich lebe auch nicht von 3 Tropfen Wasser am Tag. Ich habe eine ganze Flasche dabei und das reicht nicht. Ich trinke noch Kaffee und Tee und alles Mögliche, also reichlich. Das Wasserbad, das Wort Gottes, beruhigt unsere Seele. Es ist angenehm warm. Und es bereitet uns vor für die nächste Wirkung des Wassers. Es löst den Dreck und reinigt. Zunächst muss unsere Seele beruhigt werden. Das warme Wasserbad, das Gott sagt, ich hab dich lieb. Du sollst mein Kind sein. Ich möchte mit dir leben. Wenn wir erstmal das erkennen, dann kann der Herr anfangen mit den Sünden. Da und da. Deine Worte und deine Gedanken und das, was du da tust und mit der Frau, mit der du zusammenlebst und gar nicht verheiratet bist und. Das funktioniert so nicht. Wenn ich das einem Menschen sage, dann Dankeschön. Aber wenn die Liebe Gottes kommt, im Wasserbad muss man länger liegen, dann geht der Dreck erst los, oder? Nicht träufeln. Ein Bad, Vollbad. Das Wort Gottes reinigt, ob wir es verstehen oder nicht. Ich muss auch nicht verstehen, aus was Wasser sich zusammensetzt. Aber ich merke, dass es mich sauber macht. Reicht doch, oder? Das Wasserbad glättet die Haut, macht sie weich und angenehm. Sie fühlt sich wieder angenehm an. Wie ist das, wenn man verschwitzt ist und dreckig? Unter die Dusche, dann rennt man nicht unter der Dusche durch, sondern, also ich stehe gerne unter der warmen Dusche, oder? Meine Frau sagt immer zu lange, verschwendest Energie, ist so schön angenehm. Wir baden nicht, wir duschen, also ich dusche lang. Das Wort, das Wasserbad des Wortes glättet die Falten unserer Seele. Das Wasserbad lässt uns wieder angenehm riechen. Vorher musste man das Gestank nennen. Oder? Die Füße und dann Achseln und so weiter will ich gar nicht erklären. Und ich weiß noch, als Kinder haben wir immer zu viert dann hintereinander in der Wanne gebadet. Das war eine Brühe. Das war eine Brühe. Aber der Dreck ist weg. Ja. Man fühlt sich wieder neu geboren, wenn man aus der Wanne steigt. Es ist angenehm. Man kann wieder unter Menschen sich sehen lassen. Muss nicht Angst haben, dass die irgendwie reagieren. Hast dich wohl nicht gewaschen. Beim Wasserbad kann man gedanklich entspannen, ausruhen und besser schlafen. Das ist auch die Wirkung des Wortes Gottes. Es bringt unsere Seele zur Ruhe. Jesus sagt, setz dich zu meiner Rechten, ich will deine Feinde zum Schemel deiner Füße machen. Die Feinde, die Dinge, die uns über den Kopf wachsen, will Jesus unter unsere Füße bringen. Wie? Indem wir ein Wasserbad nehmen des Wortes, indem wir sein Wort lesen. Ein weiterer Punkt: Wir können jeden Tag duschen. Wir haben jeden Tag genug Wasser, stimmt das? Ich habe keine Sorge, dass übermorgens Wasser abgedreht wird. Ich hoffe es nicht. Also ich hoffe, dass der Strom auch nicht ausfällt und das Wasserwerk weiterarbeitet. Aber na, wir haben die Örze in der Nähe, ist ein Fluss, da könnte man auch noch mal baden. Wir haben genug sauberes Wasser. Es ist genug da. Wir sollen nehmen. All das bewirkt das Wort Gottes. Noch ein Gedanke. Das Wasserbad wirkt nur, wenn man reingeht. Schön angucken reicht nicht. Bibel einmal angucken im Regal reicht nicht. Reichlich nehmen, runternehmen, Bibel lesen. Die Bibel, Gottes Wort, wirkt nur, ich wiederhole es nochmal, wenn man sie liest, darin badet, reichlich nimmt. Ich schaffe nicht, jeden Tag ein Bad zu nehmen, aber einmal die Woche ist nicht verkehrt. Mal wirklich ein paar mehr Kapitel. Lydia und ich, wir haben es uns zur Angewohnheit gemacht, morgens zum Frühstück lesen wir 2 Kapitel, ein AT, ein NT. Und da haben wir uns nochmal vorgenommen, abends nochmal einen Psalm, haben wir meistens jetzt nicht geschafft, muss man sich wieder vornehmen. Und am Tag kann man auch mal einen Vers lesen, das ist nicht verkehrt. Ich trinke ja auch mehrmals am Tag. Warum nicht? Das Wort Gottes, beim Wasser sparen wir ja Energie und Wasser und die Kosten. Beim Wort Gottes sollen wir es nicht tun. Keine Katzenwäsche. Reichlich. Noch ein paar mehr Gedanken bezüglich des Wassers. Wasser löscht den Durst. Jesus sagt der Frau am Jakobsbrunnen, wer von diesem Brunnen trinkt, wer von dem irdischen Wasser trinkt, hier Mineralwasser aus der Flasche, der wird wieder Durst haben. Stimmt, ich muss ständig trinken oder immer wieder. Aber wer von dem Wasser nimmt, das ich ihm gebe, in dem wird eine Quelle lebendigen Wassers, die nie endet. Das Wort Gottes verändert uns nicht nur, es wird zu einer Quelle in uns. Wir wollen es weitergeben. Man möchte es den Menschen doch geben. Es fließt über, reichlich. Wasser lässt unsere Organe gut arbeiten, oder? Ich glaube, jeder Arzt würde das sagen. Das Wasser des Wortes Gottes belebt jeden Bereich unseres Herzens und unserer Seele. Jesaja 55, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Nur den, der es gebraucht. Ohne Wasser stirbt das Leben. Es gibt kein irdisches Leben ohne Wasser. Auf keinem Planeten gibt's Grünes. Es gibt kein Wasser. Vielleicht gibt's da irgendwo Wasser, aber wächst nichts. Der Reiche in Lukas 16 stirbt und wacht in der Hölle auf. Im Hades. In den Qualen. Und er sieht den Lazarus in Abrahams Schoß getröstet. Er wird getröstet. Über all das Leid, was er erlebt hat hier auf der Erde. Dann ruft der Reiche, Vater Abraham, er sieht das alles, er sieht das von diesem Ort der Qual. Schick doch Lazarus, dass er nur einen kleinen Finger ins Wasser taucht und mir gibt, ein paar Tropfen nur. Was war das Problem des Reichen? Er hatte das Wasser des Lebens sein Leben lang verspottet, missachtet, brauche ich, will ich nicht. Gott, danke schön, ich bin reich, ich habe alles, brauche nichts. Ich erinnere mich, 2007 war ich dienstmüde. Ich hatte alles gegeben und ich konnte und wollte nicht mehr, es ist einfach fertig. Dann habe ich mir mehrere Wochen Zeit genommen, jeden Tag viel stille Zeit zu machen, die Bibel zu lesen und zu beten. Und nach 2, 3 Monaten wuchs eine neue Dienstfreude. Das Wasserbad des Wortes wirkte bis heute. Und ich muss es immer wieder nehmen. Und noch ein Punkt zum Wasser, das ist heute der Hauptpunkt. Hoffe, wir werden es nie vergessen. Also nur eins mitnehmen, reichlich. Entscheidend ist reines Wasser. Gott sagt, ich will reines Wasser auf euch sprengen. Das muss man beachten. Auf der Lapplandtour, auf der Nordkapinsel, habe ich einen See gesehen, das erzähle ich immer wieder in Predigten, und einen Wasserfall. Ich bin dahin getigert, habe mir das angeguckt. Das war ein Wasser, so klar und sauber, das hat mich gepackt, das hat mich fasziniert. Ach, das müsste man immer haben, da kannst du direkt draus trinken. So sauber und klar, keine Fremdstoffe drin. Was wird alles getan, damit wir sauberes Wasser haben? In Indien habe ich vor über 40 Jahren Kinder gesehen, die in einem Graben gebadet haben. Ich würde nicht mal meinen Finger da reintauchen. Millionen Menschen haben kein sauberes Wasser und sterben dran. Und wir hauen uns die Toilette runter, die Schitte. So reichlich haben wir es. Wir spülen es runter. Und ich denke, gehen wir nicht auch so in Deutschland mit dem Wort Gottes um? Wir spülen das mit Witz und Spott und Ironie den Bach runter und wollen es nicht. Also viele nicht. Wir achten auf sauberes Wasser. Oder? Ich guck schon, was ich trinke. Du musst auf das saubere Wasser des Wortes Gottes achten. Sonst hast du es nicht. Wenn du nicht aufpasst, hast du es nicht. Denn es gibt da auch so andere Dinge. Für mich sind die Alkopops, wisst ihr, was das ist? Alkopop? Ich habe, glaube ich, noch nie sowas getrunken. Ich will das gar nicht trinken. Mir reicht es schon, was ich da lese. Das ist süß, das ist bunt. Aha, da klingt es bei mir schon bunt, wenn ich an unsere Gesellschaft denke. Und es ist Alkohol drin. Es ist angenehm, es bedudelt den Geist oder den Verstand und das Herz, die Alkopops. Es macht blind, oder? Wer das Wort Gottes verfälscht, mit dem Zusatz, sollte Gott gesagt haben, das ist ein geistliches Alkopop, lass die Hände davon. So fängt die Schlange schon am Anfang an. Das Wort Gottes frisch und rein. Nicht gesellschaftliche Vorstellungen, weil heute andere Zeiten sind. Da gibt's so viele, ach, ich sage, Leute, macht, was ihr wollt. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Ihr müsst mal vorm Heiland vertreten. Er wird euch dann mal fragen, hey, ich habe doch gesagt in der Bergpredigt, wer eins dieser Gebote nicht achtet, der wird der Kleinste sein im Himmelreich und. Klares Wort Gottes, klares Wort Gottes. Auf dieser Lapplandtour haben wir im Norden Norwegens und im Norden von Norwegen, wir haben immer wieder an der Straße, direkt an der Bundesstraße angehalten, aus dem Bach getrunken, weil das so sauber war. Schön, oder? Aber nur da. Das mache ich hier nicht. Ich gehe doch nicht in die Elbe und trinke das Zeug. Ja, weil es verunreinigt ist. Ich höre mir doch keine Lehre an, die behauptet, dass es mehrere Geschlechter gibt, wenn Gott sagt, es gibt zwei. Und wenn der Herr mir sagt, durch die Liebe und Einheit werden die Menschen gerettet, dann macht das was mit mir. Und dann denke ich, ich habe eine Verantwortung, das zu leben, immer wieder zu lernen und zu leben. Achte darauf, dass du das reine Wort Gottes nimmst und nichts anderes. Und nochmal, geh baden. Jeder hat eine Wanne, jeder hat eine Dusche, jeder hat eine Bibel. Lies reichlich. Und damit will ich dann auch abschließen. Gott sagt, durch reines Wasser will ich euer Herz erneuern und durch den Geist. Damit komme ich dann auch zum Schluss. Es heißt, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wie geschieht denn das? Wie geschieht das, dass Gott aus einem Menschen, der Nein gesagt hat zu seinen Wegen, jemanden macht, der dann Ja sagt? Ich habe es erlebt. Durch Bekehrung und Wiedergeburt. Und indem wir ihn bitten. Herr, gib mir mehr von deinem Geist. Ich brauche das. Mein Geist ist müde, verwirrt. Meine Gedanken, ich blick nicht durch, ich verstehe das alles nicht. Warum ist das so in meinem Leben? Herr, schenk mir Klarheit. Gib mir deinen Geist. Geist des Vaters, komm, durchdring mich. David betet und sagt, Gott, erkenn mein Herz. Prüf du mein Herz. Guck, ob ich auf bösem Weg bin. Ich krieg's ja gar nicht mit. Ich denk manchmal, ich bin richtig und dann krieg ich gar nicht mit, dass ich Mist rede. Guck du, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Gott gibt uns seinen Geist reichlich. Warum? Ein Beispiel dazu. Gott will ein neues Herz geben. Das heißt, er operiert unser Herz. Und wie macht er das? Durch sein Wort. Und was macht sein Wort? Es schneidet. Und was macht der Arzt, wenn ein Herz operiert? Er schneidet. Das kann man aber nicht ertragen. Oder? Kann man es ertragen? Nein. Da braucht man eine Betäubung. Da braucht man eine Beruhigung. Und das tut der Heilige Geist. Wenn Gott durch sein Wort an unserem Herzen schneidet und uns Dinge zeigt, die uns nicht gefallen, wo wir dann aufschreien und denken, oh, er tröstet uns durch den Heiligen Geist, er beruhigt uns und zeigt uns, Kind, ist es nötig. Und durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, durch den Trost und die Hilfe des Heiligen Geistes ist dieser Prozess, den Gott durch das Schneiden macht, erträglich. Versteht ihr? Wir brauchen sein Wort, wir brauchen seinen Geist, er hat alles reichlich gegeben. Sollte der Vater im Himmel seinen Geist denen nicht geben, die ihn bitten, sagt Jesus, hier, reichlich, nehmt doch mehr. Das ist ja auch in der Industrie so, wenn man Steine schneidet, wenn man Metall schneidet, das wird überhitzt. Da kommt Wasser dazu oder Öl. Bei Metall wird Öl mit dazugegeben, damit das Metall geschnitten werden kann. Und so muss man sich das auch vorstellen. Ich will Menschen aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und danach tun. Dazu gehören die Lebensordnungen. Dazu gehört auch das Leben mit Gott selbst. Aber dazu gehört auch, was ist auch ein Gebot Gottes? Der Missionsbefehl. Ist auch ein Gebot. Ihr seid meine Zeugen. Und das wollen wir hier tun, indem wir Wort Gottes lesen. Das ist ein kleiner Schritt, den wir tun können. Und beten, Herr, berühre Menschen. Lass Menschen hören und verstehen, was dein Wort bedeutet. Und ich will jetzt zum Schluss auch kommen. Behüte dein Herz. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Sprüche 4, Vers 23. Das bedeutet nicht, pass auf, dein Herz ist wie ein Vulkan, damit das nicht explodiert. Wenn wir mal auf 180 sind, dann mag das so sein, dass wir deckeln müssen. Hoffentlich. Aber es ist nicht immer so. Dieses Wort ist nicht eine Ermahnung oder ist kein Hinweis, wie schlimm und böse unser Herz ist. Das ist es sowieso, aber Gott ist ja am Arbeiten. Mit diesem behüte dein Herz mit allem Fleiß, da sehe ich viel mehr das Bild eines Hirten, der die Schafe hütet zur besten Weide und zu frischem Wasser, oder? Und so sagt auch Gott, hüte dein Herz, gib Wasser, nimm Wasser, nimm das Wasser meines Wortes reichlich, nicht nur drunter durchlaufen und bitte, mich doch, ich will dir meinen Geist geben, ich will dein Herz erneuern in dieser Zeit, in dieser Welt, in den Umständen deines Lebens. Lasst uns doch beten. Ich möchte zum Abschluss beten und ich habe eine Idee, wer möchte, steh doch mit auf vor dem Herrn und halte ihm dein Herz hin. Halt es ihm einfach hin. Und dann beten wir zusammen und bitten ihn, dass er unser Herz berührt, erneuert, verändert, wo immer wir das brauchen, denn das brauchen wir, oder? Ich sehe das und ich brauche es selbst auch. Wer das tun möchte, den lade ich mit ein. Ich spreche ein Gebet, wo wir einfach auch gemeinsam unser Herz dann Jesus bringen. Herr, wir sind hier vor dir und du bist hier und du sprichst uns zu, dass du reines Wasser über uns sprengst und durch deinen Geist und durch das Wasser uns ein neues Herz gibst und Menschen aus uns machst, die in deinen Geboten wandeln, deine Rechte halten und tun. Das brauchen wir immer wieder neu, Herr. Wir haben angefangen, den Weg mit dir zu gehen und dafür will ich dir danken und dich jetzt auch bitten, Herr, tue du das weiter an unseren Herzen, was nötig ist. Hilf uns, diese Worte mitzunehmen, uns reichlich in deinem Wasser, im Wasser deines Wortes zu baden und deinen Geist in unserem Leben wirken zu lassen. Hilf uns, diese Gnade zu erkennen, die du uns immer wieder neu gibst, um gestärkt und mit neuem Herzen in den Alltag zu gehen und im Alltag zu gehen, mit dem Licht und mit der Wahrheit und der Orientierung, die du uns gibst, Herr, mit diesem neuen Herzen. Jesus, ich will dir danken. Ich kann nur Danke sagen, Herr, für das, was du getan hast und auch tust an uns und an jedem Menschen, der sich dir vertraut und für all die Menschen, die dich noch nicht kennen, Herr, hilf ihnen, dich zu erkennen und hilf uns, diese Botschaft auch weiterzugeben. Amen.